Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Benedikt sitzt mir gegenüber und hat seine Mütze auf. Das heißt, bei Deep Red Radio, es ist Tatortzeit. Ist natürlich Blödsinn, die Mütze hat er noch nie aufgehabt und deswegen ist jetzt auch meine erste Frage, warum er jetzt die Mütze aufgesetzt hat, weil es vielleicht für ihn was Besonderes ist. Die 11. Episode des Dresdner Tatorts der Nachkriegszeit zu besprechen. Insgesamt sind wir jetzt bei Episode 1155, immer noch in der ersten Staffel, weil der Tatort ist natürlich keine Serie, die nach Staffeln unterteilt ist, nach diesem amerikanischen System. Die IMDb rankt das aber so, deswegen schon eine ordentliche Länge. Warum hast du eine Mütze auf für einen Tatort? Ist bei dir so kalt? In Sachsen habe ich gehört, ist auch Winter, dass es selbst an die Ohren ein wenig friert.
Das sind rein kosmetische Gründe. Ich habe mir die Haare natürlich gewaschen und ich bin ja heute nicht draußen und ich habe keine Wichse im Haar und deshalb sieht das so doof aus. Wenn ich die Mütze abnehme, dann fällt mir das immer so ins Gesicht und das ist ein bisschen nervig. Und deshalb habe ich eine Mütze auf, weil meine Haare einfach unmodelliert sind.
Aber ich kenne das doch, ich kenne doch das Bild. Ich bin doch schon oft mit dir aufgestanden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich meine natürlich bei diversen Festivals, wenn wir uns ein Hotelzimmer geteilt haben, dann kenne ich dich durchaus auch ungegelt. Ein Anblick, den wahrscheinlich noch nicht so viele andere haben durften.
Ja, das stimmt.
Genau. Wahrscheinlich ist kein so gutes Zeichen, dass wir jetzt bei einer Besprechung zum Tatort jetzt so belanglos vielleicht vor uns hier eiern. Aber ja, zur Bewertung kommen wir später. Wir haben den neuesten Streich aus Dresden geguckt und ich war sehr neugierig, wann der gedreht wurde, weil er eröffnete quasi damit, dass auf dem ganzen Revier erstmal irgendwie alle krank waren oder vor sich hingenießt haben, Schnupfen hatten, gerade aus der Krankschreibung wiedergekommen sind und sich halt irgendwie so durch den Dienst geschleppt haben. Und der Schnabel sagte dann nur so, oh Gott, bleiben Sie doch zu Hause. Sie haben es ja hier auch eingeschleppt, Gorniak, und erholen Sie sich erstmal. Jeder Zweite ist krank.
Es ist Grippesaison, ja.
Es ist Grippesaison und ich dachte mir so, Mensch, war das jetzt kurz vorher? War das ein Zufall? Haben sie sich jetzt nicht getraut, Corona schon direkt reinzunehmen? Wann haben sie es gedreht? Und der ist entstanden 10. März 20 bis 27. Mai. Also irgendwie mitten im Lockdown, muss man ja fast sagen.
Also war Corona ja schon ein Thema.
Ja, aber vielleicht haben sie heimlich im Lockdown gedreht und wollten deswegen nicht, dass man es merkt, dass Corona schon ein Thema war, nicht, dass jetzt nachträglich Strafe kriegen. Nein, keine Ahnung. Also es wird im Film nur am Rande thematisiert. Ich kann mir vorstellen, bei einer späteren Folge wird das dann bestimmt noch präsenter eingearbeitet werden. Aber jetzt zum Inhalt. Es geht auch fernab von der Grippewelle und von Corona und von Erkältungskrankheiten um Gesundheit, und zwar um Krankenpfleger. Und das Anfangsszenario ist eines, dass eine Besatzung eines Krankenwagens quasi zu einem Tatort gerufen wird, unbekannterweise.
Also es sind tatsächlich Rettungssanitäter, um es nochmal, weil Krankenpfleger sind nochmal ein bisschen was anderes. Genauso wertvoll, aber andere Berufsbezeichnung.
Habe ich Krankenpfleger, genau. Also Rettungssanitäter und Rettungsassistent, das ist ja immer der eine fährt, der andere macht die Erstversorgung. Die werden halt an einen Tatort zu einer Obdachlosen gerufen, Frau, die da blutet, und während die junge Dame diese Frau untersucht und dann zu ihrem Kollegen, der eigentlich nochmal kurz was holen wollte, zurückkehrt zum Auto, findet sie ihn erwürgt, im Fahrersitz sitzend wieder, und das ist quasi der Einstieg in diesen Tatort und der damit dem Phänomen auf den Grund geht, dass es sind ja sowieso sehr im Fokus stehend diese Rettungssanitäter, die werden oft angefeindet, die geraten oft in Situationen, die unkontrollierbar sind, und hier ist es aber noch irgendwie das verstärkte Moment, dass da jemand scheinbar irgendwie persönlich in Dresden es auf diese Berufsgruppe abgesehen hat, weil auch die Dame, die jetzt gerade ihren Kollegen verloren hat, leidet so ein bisschen unter einer gewissen Verfolgung, und auch im Kollegenteam gibt es so ein paar Stresssituationen, und naja, es bleibt also nichts anderes übrig, als dass die Dresdner Polizei da ganz pragmatisch gelöst mit so ein bisschen auf Streife geht und vor allen Dingen für diese eine quasi Rettungswache dort unterstützend dabei ist. Zum Beispiel auch der Herr Brambach, also die höchste Instanz mit, und auch Gorniak und Winkler. Und es passieren halt noch ein paar weitere Vorfälle. Und wir haben so das übliche Schema, also eher so ein klassisches Tatort-Schema, dass du so ungefähr 3-4 Verdächtige hast, die es am Ende sein könnten. Und die geht man halt nach und nach so ein bisschen ab.
Es ist wirklich ein relativ standardisierter Tatort, wo man sonst noch immer, auch der Dresdner, erst war es ja, sie wollten so gern lustig sein, dann hatten sie einmal eine ganz harte Folge dabei, dann wurden sie ein bisschen American Thriller, dann war jetzt das letzte Mal eine Geisterhaus-Story. Man wollte immer irgendwie noch so einen ganz besonderen Akzent setzen und ein Motiv nutzen, und diesmal ist es wirklich ein ganz normaler 0815-Tatort. So muss man das sagen. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Natürlich ist dieser Angriff auf RTWs jetzt gerade auch durch Demonstrationen in letzter Zeit, jetzt auch schon seit den letzten Jahren immer öfter mal im Brennpunkt, dass eben Personal angegriffen wird, auch von der Feuerwehr, auch Polizisten, alle, die so im öffentlichen Raum dort wirken, in Gefahrensituationen eben auch bedroht werden. Und das wird hier sehr stark zugespitzt auch. Also ich meine, ich bin selber nicht darin in diesem Dienst, aber hier wird das schon auch sehr hart dargestellt und permanent. Und der Deutsche und der Dresdner Dynamo-Fan, der kommt ja ganz schlecht weg. Also Dynamo hat nichts zu lachen, die sind ja nur als Negativbeispiele. Einmal werden sie zitiert, dass man hier nur von Dynamo-Ultras mit Flaschen beworfen wird. Das wird ausgesprochen als Bedrohung. Und es gibt ja dann auch noch eine Hooligan-Szene an der Budapester Straße, also Haltestelle Budapester Straße, gedreht bei Nacht an Nähe des Hauptbahnhofs. Also da wird es bestimmt sehr viel Kritik aus dem Fußballlager geben in Dresden. Und von mir gibt's schon mal Kritik, weil wenn man einen Tatort in einer Stadt dreht, ich meine, gut, wir haben ja immer dieses Achten darauf, wo laufen die Leute jetzt hin und wo kommen sie raus. Ich habe mich dann immer gefragt, wo ist denn jetzt die Sternbrücke? So, also der Mord passiert ja an der Sternbrücke. Ich dachte mir immer, ja, man weiß ja nicht, ob die jetzt mal umbenannt wurde, an der Marienbrücke eigentlich. Warum nennt man die Marienbrücke jetzt Sternbrücke? Als ob das irgendwie, als müsste man die Brücke anonymisieren, aber man sieht ja, wo sie ist. Also man weiß das ja als Dresdner sowieso. Man hat ja auch die Skyline im Hintergrund von Dresden, die historische. Warum denn das? Und wir haben auch keinen Zeppelinplatz, wo die Dame wohnt. Der in Prolis wohnt sie ja, zumindest was die Kulissen angeht. Und wir haben nur eine Zeppelinstraße, die ist aber am Weißen Hirsch. Naja, sind immer diese Sachen. Das kann man schon machen, aber ich finde das mit der Brücke irgendwie ziemlich albern. Warum nicht? Also das nächste Mal nennen sie die Frauenkirche vielleicht auch einfach Lutherkirche oder keine Ahnung. Dresdenkirche. Sternkirche.
Es ist halt, manchmal kommt es einem so vor, wenn man so eine Dresdner Tatortfolge guckt, wo viel Bewegung drin ist. Das war ja bei den letzten Folgen nicht mehr unbedingt so, ne? Da hat man dieses Haus gehabt und man sich gar nicht so weit davon wegbewegt. Das fand ich sehr gut. Jetzt ging wieder vieles hin und her und man folgt den Charakteren durch die halbe Stadt. Und da denke ich manchmal, wie viele Flüsse hat denn Dresden, dass die eine von der Arbeit nach Hause, da fährt sie erst wieder über die Elbe in die eine Richtung, dann kommt sie nochmal da raus, dann fährt sie übers Blaue Wunder, ist auf einmal da hinten und wie du sagst, und dann muss sie eigentlich irgendwie in Prolis wohnen und so. Naja gut, da sollte man sich halt dann irgendwie doch wieder keine Gedanken machen, aber das ist wieder eine feinste, zurechtgezimmerte Geografie, die halt eigentlich wirklich nur darauf aus ist, die schönsten Einstellungen zu kreieren und kein Wert da auf eine Nachvollziehbarkeit legt. Eine schöne Einstellung fand ich, und das macht der Film aber tatsächlich irgendwie nur einmal, die ist sehr stilisiert gewesen, so der Schockmoment für die Frau, als sie ihren Kollegen wiederfindet, als sie unter der Brücke wiederkommt und auf den Krankenwagen zuläuft. Im Hintergrund hat man schön die Jenitze, die jetzt von Nicht-Dresdnern vielleicht gerne für ein religiöses Gebäude gehalten wird. Dabei kann man immer nur sagen, als Eingeweihter, das war halt maximal mal zu DDR-Zeiten eine Zigarettenfabrik und davor schon. Und jetzt hat sie noch so ein bisschen musealen Charakter und es ist noch ein Restaurant drin, aber viel Gottesfürchtigkeit ist in dem Haus irgendwie noch nie gewesen, jetzt egal für welche Religion. Also da gibt's auch da weniger gewollte, gekonnte Einstellungen, die auch irgendwie was versuchen, was die anderen Tatortfolgen, die letzten, wo du auch schon sagtest, die haben einen mehr amerikanischen Einschlag gehabt, eine ausgefallenere Visualisierung, das bleibt dem halt alles fern. Und das ist halt so die Frage, warum, ne? Sowohl am Drehbuch als auch an der Regie saßen jetzt hier zwei sehr, sehr junge Menschen, die halt auch noch nicht so viel gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob sie sich dazu genötigt gefühlt haben, was sehr meiner Meinung nach Konventionelles da zu erarbeiten, sich auszudenken. Du hast ja gesagt, darum guckst du eigentlich einen Tatort, um was Normales zu sehen. Aber hier in dem Fall kann ich mir schon vorstellen, war es fast ein bisschen zu normal, oder?
Nicht unbedingt das. Ich fand, es ist zwar normal, aber ich fand es dann am Ende doch zu hart konstruiert dafür, dass eigentlich nicht viel passiert ist. Es geht schon allein damit los, dass irgendwie, das kitzelt ja immer dann so, ne? Erstmal ist ja das erste Opfer ein Flüchtling, der sich gut integriert hat. Jetzt dachte ich, das holen die wieder die Keule raus und machen daraus einen politischen Tatort, haben sie aber nicht gemacht. Es hat dann aber doch wieder den Holzhammer und sagt, ja, das sind ganz normale Menschen. Ich meine, ne, ich übertreibe das jetzt und sag, die leben halt hier und arbeiten hier ganz normal, Ausländer. Und das ist auch schon wieder so aufgezwungen, weil man auch natürlich den Leuten, es ist natürlich so, ne? Es soll ja so sein. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, okay, gut, warum muss es dann aber gesagt werden, dass er ein Flüchtling ist? Warum kann man nicht einfach einen anderen Menschen nehmen als einen weißen Europäer und er ist einfach da, ohne zu sagen? Das ist das, was übrigens, das fand ich ja toll, Fred Williamson mal gesagt hat, in den USA, wenn du ein Drehbuch bekommst, dann steht dann alle normalen Menschen, aber es ist jetzt tritt ein Schwarzer auf und jetzt ein Asiate. Als wäre das was ganz Ungewöhnliches, ne? Also diese Typen. Das fand ich wieder ein bisschen komisch irgendwie. Ja, und darüber hinaus finde ich dann auch diese Gewaltausbrüche, dass sich auch ein Sunny dann eine Knarre besorgt. Gut, das ist dann halt eine Gaskanone, aber ist ja erstmal egal. Und auch wie das ist dann alles so überkonstruiert und hat mich dann wieder rausgerissen aus einer Normalität. Und selbst wenn wir das jetzt als normalen Fall sehen würden, als 0815-Geschichte, dann ist es wiederum wichtig, dass das Team auch ein bisschen den Fokus auf sich zieht durch die Interaktion. Da denke ich jetzt wieder viel an München beispielsweise, wo der Fall mir völlig egal ist. Allein wie die Menschen miteinander reden, die beiden Kommissare, das macht mir Freude, weil das irgendwie funktioniert für mich auch als Unterhaltung. Die machen aber schon irgendwie 50 Tatorte zusammen. Also das ist dann nochmal was anderes. Der Dresdner Tatort ist ja jetzt sehr jung und es wurde auch noch eine Figur ausgetauscht, eine Hauptperson. Und ich finde nach wie vor, diese ganze Symbiose zwischen den Figuren funktioniert im Dresdner Tatort nicht so flüssig wie in anderen Tatorten. Das Team ist nicht so eingespielt und nicht etwa, weil die, man tut ja auch mal hier eine gewisse Distanz aufbauen. In dieser Folge sind die Mädels sich erstmal nicht grün am Anfang wegen einer Sache aus dem vorhergehenden Film. Aber das wirkt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, weil sie auch vorher nie wirkten, als wären sie so die übelst tollen Freundinnen, ja, und nach der Arbeit essen sie noch irgendwie hier eine Amicelli zusammen oder sowas, ja, keine Ahnung. Es ist für mich nicht erreichbar dort irgendwie. Und was noch hinzukommt, ist, gerade vielleicht auch, weil es in Dresden ist, für mich ist das alles immer wahnsinnig surreal. Wenn man in der Stadt lebt und dann einen Film sieht, der in der Stadt entstanden ist, ich finde das tatsächlich noch ein bisschen, ich weiß, ich habe da eine Distanz dazu, viel krasser als bei anderen Sachen. Jetzt unabhängig davon, dass die Geografie nicht stimmt, sondern dass das für mich ja was Realistisches ist. Ich sehe Dinge, die ich jeden Tag selber sehe und sage, oh, das ist jetzt hier in Dresden. Das spielt vielleicht auch noch mit rein. Aber ich fand, das Konzept ist in Dresden für mich noch nicht so wirklich aufgegangen. Und deshalb gibt es auch zu wenige Folgen, die mir wirklich gefallen haben.
Ich fand halt, wie du auch schon gesagt hast, dass die Distanz der Figuren, und da greift man ja immerhin mal auch so ein bisschen zurück auf die letzte Folge, ne? Man merkt, dass die Karin Gorniak da angestochen wurde und das war ja so ein bisschen die Schuld der zögernden Kollegin Leonie Winkler und dann wurde sie auch noch im Krankenhaus von ihr nicht besucht, ne? Deswegen herrscht da diese gewisse Eiszeit, wie du beschreibst, das passt so ganz gut, aber auch schon wie in der letzten Folge und selbst schon vor dem Vorfall, das hat ja auch Julia gesehen, als wir zu dritt da gesprochen hatten, finde ich, fehlt so ein bisschen auch die Dynamik zwischen den beiden. Ich fand das Duo vorher besser. Ich weiß nicht, ob das allein daran lag, dass ich die Alvara Höfels einfach so eine bessere Schauspielerin finde oder mit ihr mehr sympathisiere oder ob das nur an der Rolle lag oder an der Konstellation. Ich fand sie da menschlich irgendwie zugänglicher und was der Tatort bis jetzt ja auch immer noch macht, er ist ja von den Folgen, wo es mit einer sehr persönlichen Verwicklung der Darstellerin anfing. Wir erinnern uns, als der Sohn von Karin Gorniak auch mal ein paar Folgen lang sehr zum Thema war, als auch sehr viel Familie mitschwang und auch bei Leonie Winkler ging es um den Vater und aus diese Polizistenfamilie. Das lassen die letzten Folgen irgendwie alles weg, als sei zu den Personen alles erzählt und die Hintergründe klar, aber das ist halt irgendwie noch nicht so. Also die sind eigentlich noch gar nicht so definiert und ich finde auch, so die Charakterisierung von Brambach hat auch wieder einen Schritt zurück gemacht. Der wirkte in anderen Folgen, fand ich, souveräner. Jetzt war er wieder so ein bisschen der Zauselkapitän, nicht ganz so schlimm wie am Anfang, aber ich habe den auch schon besser geschrieben gesehen, seine Rolle in dem, was er machte. Und deswegen, ja, es war irgendwie, ich habe in einer anderen Kritik gelesen, das war alles so ein bisschen unausgegoren, nicht so richtig gut überlegt und nicht so passend. Und ja, das trifft es auch ganz gut. Und von den, ich weiß nicht, kann man noch was sagen zu der Hauptdarstellerin? Ne? Also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass im Dresdner Tatort ist ja immer außer der Kommissarin-Riege immer noch eine Person, die ja in den Fokus gerückt wird. Ne? Bei der letzten Folge war es das kleine Mädel mit den Geistererscheinungen. Vorher hatten wir diesen Familienvater, der da so ein bisschen Amok läuft, weil er sein Kind, und jetzt haben wir halt diese eine Rettungsassistentin. Und ja, wie fandst du ihre Rolle? Also ich fand, sie war ja sehr jung dafür, dass sie irgendwie eine Mutter von einem 8-9-jährigen Kind war. Na, es kommt dann so raus, dass sie natürlich einen sehr belastenden Job hat und da passiert natürlich auch mal was, wo man dann Schuld zugewiesen bekommt und das schlaucht ein. Und aber auch da bleiben so ein bisschen Hintergründe letztendlich weg, wo es natürlich auch schwer ist, die in so 90 Minuten reinzupacken. Aber das blieb halt alles irgendwie so ein bisschen oberflächlich.
Ich habe ja in meinem Beruf öfter mal Kontakt mit Rettungssanitätern. Und gut, das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie Vergleiche ziehen könnte daraus. Aber ich fand jetzt generell sie auch ein bisschen zu wenig abgeklärt. Sie war viel zu aufgeregt in ihren Arbeitssituationen. Dafür, dass sie das irgendwie schon eine Weile macht, weiß ich nicht. Also ich fand sie jetzt nicht besonders glaubwürdig in der Rolle einer Rettungssanitäterin. Aber was heißt das schon? Man kennt ja nicht alle Menschen, nicht alle Menschen sind gleich. Andererseits ist es eben auch ein Fernsehfilm und da verlangt man ohnehin nicht nach Realismus, sondern nach einer Figur, die irgendwie in die Geschichte reinpasst. Und man brauchte halt hier eine mental auch angeschwächte Person einfach und hat sie eben auch so geschrieben. Also, ja, auch zum Schluss, ich fand auch die ganze Zeit diese Überlegung, wer ist denn jetzt der Täter, sehr bemüht irgendwie. Also es war klar, dass es alle von denen nicht waren irgendwie und dass dann noch irgendwo einer aus dem Gebüsch springt am Ende, das war für mich klar. Und wer es dann war, das ist dann auch irgendwann, es kommt dann irgendwann mal bei jedem, ja, das... Es ist halt ein recht gut durchschaubarer Krimi, der gar nicht so viel, finde ich, Wert legte, wieder auf nichts von allem, was er hatte. Weder auf die Seitenhandlung noch auf die Haupthandlung war wirklich viel Wert gelegt. Deswegen ist dieser Tatort, war die Rettung eher fern. Also es ist halt so dahin geplätschert. Aber gut, auch das muss eben mal sein. Aber es ist kein Qualitätsmerkmal jetzt für die Dresdner Reihe.
Wie heißt der nächste? Und damit wollen wir dann auch schon enden, der dann wahrscheinlich auch wieder so in einem Quartal kommt.
Der Pawlowsche Hund, Köter. Der Pawlowsche Köter ist angekündigt noch dieses Jahr. Ja, und da geht es vermutlich um Menschen, die oder Tiere, die starken Speichelfluss haben. Oder wir werden sehen.
Und eine Glocke. Na gut. Wir werden euch auch davon wieder berichten und hoffen auf wieder eine gewisse Steigerung. Lassen wir uns alle überraschen.